Was war dein erstes Handy?
Ein Motorola in Backsteingröße.
Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Wahrscheinlich Slack.
Und welche technologische Superkraft wünschtest du dir?
Daten immer sofort so analysieren, aggregieren zu können, dass man gute Ergebnisse daraus bekommt.
Und wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Wahrscheinlich Sam Altman mit OpenAI.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Geschäft.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und damit willkommen zu unserer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute geht es ein bisschen um Mobilität und auch die Zukunft der Mobilität.
Das ist ein Thema, das uns ja alle betrifft. Die Zahl der Carsharing-Nutzer zum Beispiel in Deutschland ist im Jahr 2024 auf über 5,5 Millionen Menschen gestiegen. Das ist ein Anstieg von mehr als 27% im Vergleich zum Vorjahr. Und auch die Anzahl der Carsharing-Fahrzeuge hat sich auf rund 43.100 erhöht.
Tja, wie ändern sich die Mobilitätsgewohnheiten der Menschen? Da schauen wir drauf und viele Leute entscheiden sich ja auch dafür, kein eigenes Auto mehr zu haben, sondern setzen auf Taxis oder umweltfreundliche Alternativen wie Carsharing oder ja andere Ride-Angebote.
Und genau darüber wollen wir sprechen heute mit Thomas Zimmermann, dem CEO von FreeNow. Der ist bei uns zu Gast und FreeNow bietet ja eine Vielzahl von Möglichkeiten an in der Richtung und darüber wollen wir reden.
Genau, von daher herzlich willkommen, lieber Thomas.
Vielen Dank.
Hallo.
Wir stellen dich einmal kurz vor. Ne? Wir haben ja schon ein bisschen angeteased, worum es heute geht. Du bist jetzt seit 1. April 2022 CEO von FreeNow. Nachher müssen wir auch mal über die ganzen Namen reden. Das verwirrt die Leute bis heute hier und da, kriegt man hier und da mit. Du hast vorher auch die Kommunikations- und Marketingaktivitäten verantwortet, warst aber auch schon bei Ionic, heißt glaube ich, ne, der Ionic Group und Good Game Studios unterwegs und hast viel Erfahrung im Unternehmensaufbau und Online-Gaming. Das ist ja wirklich immer ein Gepuzzle mit den Namen. Es gibt ja immer noch viele Leute, die im Kopf haben, weiß ich nicht, ShareNow, Car2Go.
Ja, wir mussten auch gerade erst nochmal Wikipedia anschmeißen.
Wer nochmal war, nochmal was.
MyTaxi gab es ja auch noch.
Genau, das ist so ein bisschen verständlicherweise verwirrend, muss ich sagen. Also FreeNow ist das ursprüngliche MyTaxi. Mhm. Und nach dem Zusammenschluss der Mobilitätsdienste von Mercedes und BMW gab es den Wunsch der Shareholder, dass alles unter Now firmiert. Ja, sind wir zu FreeNow geworden. Car2Go und DriveNow sind zu ShareNow geworden als Carsharing-Anbieter. Dann gab es zu der Zeit auch noch ChargeNow und ReachNow. Und dann war die Vorstellung, da eine Now-Familie zu bilden, was aber auf User-Seite sicherlich nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen war.
Ja, das ich muss auch mal gucken, welche App jetzt. Und hat man eigentlich die richtige noch? Es ist etwas schwierig. Da gibt es ja noch Konkurrenz. Und in welcher Rolle spielen denn jetzt noch die beiden Autobauer, die ja da drin hingen, BMW und Mercedes?
Das sind unsere Shareholder und sind die Eigentümer der Company. Dementsprechend im Operativen eigentlich keine Rolle, aber natürlich in ihrer Funktion als Eigentümer und in meinem Aufsichtsrat dann die entsprechende Rolle der Shareholder.
Weil gab es so eine Agenturmeldung auch mit Daimler, also Mercedes, aus dem Taxigeschäft als Fahrzeuglieferant aussteigen will. Es gibt nur noch 13% der Taxis, die Mercedes sind. Ne? Also früher hieß ja immer, wer ein Mercedes mal fahren will, muss Taxi fahren. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Aber das spielt vermutlich jetzt keine Rolle für euer Geschäft.
Nein, das spielt für unsere Rolle, für unser Geschäft keine Rolle. Wir sind total agnostisch, welche Fahrzeuge von unseren Fahrern benutzt werden. Das Einzige, wo wir Wert drauf legen und das auch versuchen, in verschiedenster Art und Weise zu unterstützen, ist eben die Transition zu elektrischen Fahrzeugen.
Wenn du jetzt ins Büro fährst, wie kommst du denn da hin? Mit dem Taxi?
Nee, nicht unbedingt mit dem Taxi. Es kommt, also wenn manchmal auch. Ich bin tatsächlich recht aktiver Carsharing-Nutzer auch über unsere Plattform. Und wenn es das Wetter in Hamburg denn mal hergibt, auch ganz gerne mit dem Fahrrad. Das ist eine Strecke, die kann man mit dem Fahrrad ganz gut bewältigen.
Naja, dein Vorgänger, ich war auch im Podcast hier. Der hat ja mal erzählt, dass er gerne mit auch Carsharing nutzt. Und damals war noch das Thema, erinnere ich mich an den Podcast, dass er eben gesagt hat, wir sind jetzt in Berlin aus dem Thema Elektroautos ausgestiegen. damals, weil Berlin, oder war das die Ladestationsproblematik oder die Parkproblematik, ich weiß gar nicht mehr was. Da gab es irgendwie Probleme mit dem Berliner Stadtgeschichten, irgendwas gar nicht mehr.
Das vielleicht ist es wieder die Namensverwirrung und das waren die Kollegen von Schernau, weil wir haben ja im Prinzip ein Asset-Light-Business. Wir haben keine Assets, wir haben keine Autos, wir haben keine Scooter, wir haben keine Taxen, sondern wir sind die Plattform. Von daher...
Jetzt haben wir uns verwechselt, ja.
Ja, aber daran sieht man wirklich, dass das wirklich verwirrend ist, weil ihr ja in der App tatsächlich auch alles anbietet, ne? Also ich kann ja auch ein Carsharing über euch.
Das ist korrekt. Wir bieten, also jetzt gerade hier in Deutschland haben wir alle Carsharing-Anbieter auf der Plattform. Wir haben ein großes Angebot an E-Scootern, E-Mopeds, E-Bikes und tatsächlich auch Public Transport. Ja.
Jetzt habt ihr heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, verkündet, dass ihr jetzt Break-Even seid, also in der Gewinnzone. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und ein Grund ist halt dieser große Fokus aufs Taxi. Und Taxi ist ja erstmal, wenn man so daran denkt, eigentlich was sehr... Altbacken, das hat man so ein bisschen im Kopf, obwohl ich im Moment auch relativ häufig berufsbedingt Taxi fahre, oder man hat was sehr Teures im Kopf. Das ist schon wirklich so was man sich dann mal gönnt, ne? Wenn man es jetzt nicht ganz so dicke hat. Warum ist so bei euch der Fokus aufs Taxi jetzt so der Erfolgsbringer gewesen?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus vielen Dingen. Zum einen, wir kommen aus dem Taxigeschäft. Ja, das war immer schon der Kern, dem das Unternehmen gestartet ist und groß geworden ist. Und das Taxivolumen ist in Europa schon sehr hoch. Ja, und ich glaube, ja, das ist, hat einen gewissen Preispunkt, das Gut. Aber man darf nicht vergessen, es gibt natürlich auch sehr viel berufsbedingte Fahrten. Und dann gibt es Fahrten zum Flughafen, in Urlaub, wo das einfach die beste Art und Weise ist, dann sein Ziel zu erreichen. Und dementsprechend sehen wir auch aktuell im Taxi weiter Wachstum. Ja, also wir wachsen im Taxigeschäft und sehen auch vor allem für die Zukunft noch enormes Wachstumspotenzial im Taxi in Europa.
Jetzt hat sich ja da auch einiges geändert. Hat sich was getan in Deutschland, in München als erste Stadt mit den Fixpreisen und in Berlin hat jetzt nachgezogen. Also rechnest du damit, dass weitere das jetzt und vielleicht irgendwann mal in ganz Deutschland das passieren wird?
Ja, also die Hoffnung, dass es in ganz Deutschland passieren wird. Wir gehen ganz fest davon aus und wissen, dass es sich in weiteren Städten auch bewegen wird. Ich glaube, gerade am Freitag hat Frankfurt bekannt gegeben, dass es eben jetzt auch Festpreise geben wird. Und wir begrüßen das total. Wir haben eigentlich die ganze Zeit schon dafür geworben, dass es eine Modernisierung und eine Flexibilisierung des Taxigewerbes bedarf. Und gerade ein Festpreis vorab ist natürlich aus der Nutzerperspektive ein sehr, sehr großes Gut. Es gibt nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Das Taxameter ist zwar auch genau, aber man weiß es eben erst am Ende der Fahrt. Und jetzt hat man vorher die Sicherheit, wie hoch der Preis ist.
So verstehe ich auch, warum die Taxifahrer hier immer in München, wir sind gerade in München, immer so schnell fahren, weil sie die Fahrt zu Ende bringen wollen, weil sie nächste machen wollen. Der Fixpreis ändert sich ja nicht. Ich habe mich dann mit Frau Honey immer so, warum rasen die immer so? Ich zahle doch pro Zeiteinheit, aber in dem Fall, wenn ich einen Fixpreis habe, eben nicht. Das ist wahrscheinlich der Bedarf dann groß, schnell anzukommen, um den nächsten Kunden aufzunehmen, oder?
Ja, wobei ich jetzt schon unseren Taxifahrer zugute halten würde, dass sie sich an die Verkehrsregeln konform halten. Aber
manchmal finde ich, könnte man ein bisschen langsamer fahren. Aber
mich würde mal interessieren, wer entscheidet denn, dass es jetzt einen Festpreis in einer Stadt gibt oder nicht?
Das entscheidet die Stadt. Das ist auf Städte- und Kommunenebene. Wird das eben entschieden. Deswegen haben wir es zuerst jetzt in München gesehen. Wir sind der Vorreiter gewesen. Berlin ist jetzt nachgezogen und jetzt in Frankfurt. Und das ist dann Entscheidung der Ministerien in den Städten.
Und warum glaubst du, ist das so lange so eine Unbehagen gewesen? Ist das, weil die Taxifahrer da selber oder die Taxiunternehmen ein bisschen Zurückhaltung geübt haben? Oder was ist ein Grund, dass man das nicht schon viel früher gemacht hat? Ist ja eigentlich eine Erleichterung.
Ja, aber es ist wie mit vielen Modernisierungen. Mhm. Ja, es gibt erstmal ein System, das grundsätzlich ja auch funktioniert. Ist ja nicht so, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert hat.
Haben wir schon immer so gemacht.
Genau. Und dann braucht es ein bisschen, bis vielleicht wirklich der Bedarf dafür verstanden wird. Und dann muss es natürlich auch irgendwie auf die Agenda. Die Ministerien haben auch nicht nur Taxi als Thema. Und da versuchen wir natürlich auch zu unterstützen und irgendwie auch den Input aus dem Markt zu spiegeln.
Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das tatsächlich was ist, was dann mit einer Stadt tatsächlich besprochen werden muss, weil am Ende freier Markt.
Ja, aber der Taxipreis ist ganz klar über das Taxameter reguliert. Das heißt, auch Preiserhöhungen im Taxigewerbe werden auch dann auf der Städteebene beschlossen. Und da natürlich der Festpreis eine entsprechende Preisgestaltung auch ist, muss erstmal festgelegt werden, wie sieht das aus, wie darf der aussehen. Der muss ja vorher berechnet werden, wird das richtig berechnet. Also da ist schon eine gewisse Abstimmung auch, der es bedarf, bevor sowas live gehen kann.
Ja, der Markt ist ja ziemlich... Also von außen gesehen total undurchsichtig. Ja, die Konzessionen werden dort anders vergeben als dort in Hamburg. Das ist eine andere Geschichte als in Berlin. Das hat man auch mit dem Uber-Deutschland-Chef mal letztens im Hintergrundgespräch. Komplexes System. Und gerade für Uber war das ja ein Problem. Als amerikanischer Konkurrent kommt man hier in den Markt. Und der Uber-Deutschland-Chef fand ich immer so witzig, wie er erklären musste, seinen amerikanischen Kollegen erstmal klären müssen, warum das hier so komplex ist. Ne? Also habt ihr da ähnliche Probleme als deutscher Anbieter eigentlich, ursprünglich deutsch, ihr kennt ja den deutschen Markt. Seid ihr dann ganz anders rangegangen an die Geschichte?
Ja, ich glaube, dass es schon einen großen Unterschied machte, dass wir als deutsches und auch europäisch verankertes Unternehmen kennen wir die Regulatorik seit dem Start. Mhm. Und für uns war es immer extrem wichtig, dass im Schulterschluss und gemeinschaftlich mit den entscheidenden Instanzen, das können die Städte sein, manchmal ist es die Bundesebene, manchmal ist es eine europäische Ebene, aber wirklich zu versuchen, das gemeinschaftlich und nicht gegeneinander voranzutreiben, weil das am Ende aus meiner Sicht zu nichts führt.
Ist denn die Akzeptanz bei den Taxifahrern, also da erinnere ich mich ja an viele Demonstrationen und gegen am besten Plattform hätten die alle platt gemacht am liebsten, gibt es da inzwischen eine Akzeptanz der Taxifahrer in der Gemeinschaft oder man hört auch immer weniger von Demonstrationen, das war ja mal... ganz anders eine Zeit lang.
Das stimmt. Und ich würde sagen, also für uns, wir spüren die Akzeptanz des Taxigewerbes sehr, sehr stark. Mhm. Ich glaube, dass sich auch, ist auch wieder je nach Land unterschiedlich, aber wenn jetzt gerade nach England guckt, die Taxi-Union dort positioniert sich sehr, sehr klar. Aber auch hier in Deutschland gab es von den Verbandsfunktionären im Taxi sehr klare Aussagen, wen sie als Partner sehen und wen sie nicht als Partner sehen. Mhm. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe oder der Grund, warum das so ist, weil wir eben seit Anfang an mit dem Taxigewerbe sehr eng zusammenarbeiten und auch versuchen, die Stimme des Taxigewerbes zu sein, in der Stadt, im Land, aber auch auf europäischer Ebene, wo wir jetzt auch entsprechend der IRIU, also ist ja auf europäischer Ebene die Vertretung des Taxigewerbes, beigetreten sind.
Wobei Uber ja auch sich langsam Richtung Taxi öffnet und da versucht, mehr in die Kooperation zu kommen. Ist dann das was ihr euch... ja, vielleicht auch noch ein bisschen Sorgen macht, weil Uber ist ja tatsächlich gerade in Städten auch recht beliebt.
Wir sehen das natürlich, ganz klar. Wenn ein Marktbegleiter dann in unser Kerngeschäft...
Marktbegleiter ist das beste Wort.
Wenn ein Marktbegleiter dann in unseren Städten...
Es wurde eine Reise von Konkurrenten zu Wettbewerbern, jetzt sind sie nur noch Marktbegleiter allgemein.
Gut, genau, natürlich nehmen wir das wahr und gucken uns das auch an, aber wir sind einfach jetzt schon so lange im Taxigewerbe und haben so eine starke Basis und sind auch nicht nur in Deutschland eigentlich das Synonym für digitales Taxifahren, so dass wir da sehr, sehr positiv auf unsere Zukunft im Taxigewerbe blicken.
Okay, und die technologische Entwicklung in dem Bereich, Plattform mittlerweile kennt man und Apps gibt's, ändert sich da noch massiv viel und regelmäßig oder?
Ja, ich würde sagen, vielleicht nicht immer direkt für den User sichtbar, aber hoffentlich spürbar. Also da gibt's viele fortlaufende Weiterentwicklungen. Wie funktioniert die Allokation der Fahrer? Das kann man auch immer noch verbessern. Wie stellt man sicher, dass die Fahrer auch die richtigen Touren kriegen, dass sie wenig Anfahrtszeit haben, aber trotzdem schnell dann beim Kunden sind? Also auf der ganzen Schiene ist eigentlich fortlaufend Innovation. Da hilft auch das ganze Thema Machine Learning. Ja, das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was noch an technologischem Fortschritt fortlaufend passiert. Und für uns ein anderes Thema auch sehr, sehr wichtig ist, der Offline-Markt ist immer noch sehr groß im Taxi. Mhm. Und eben diesen Markt zu helfen, ja, mehr digital zu werden, hilft uns natürlich als Plattform auch. Ja. Das ist keine reine Wohltätigkeit natürlich an der Stelle. Aber da passiert auch viel, so dass wir gerade uns angucken, wie können wir unser Dispatching-Tool, ja, also was automatisch bei uns genutzt wird, um die Fahrten zu vermitteln, wie können wir das auch noch besser den Taxivermittlern zugänglich machen für die Leute, die eben doch noch per Telefon anrufen. Ja? Aber dass dann eben diese Telefonbuchung dann ins System reingeht und die Vorteile des Systems genutzt
Kannst
werden
du das
können.
So prozentual aufschlüsseln? verschlüsseln, wie viel wird über eine App gebucht und wie viel tatsächlich über Telefon oder winken wie in New York, ja, so.
Ja, also bei uns pfeifen. Im Moment ist noch, sind wir noch wahrscheinlich nahe der 100%, weil wir jetzt gerade erst starten.
Insgesamt in der Taxibranche.
Genau. Und wenn man sich unsere Märkte anguckt, dafür weiß ich es ganz ziemlich genau, sind wir bei 60%, die noch offline sind. Ach, also, und offline heißt in dem Fall, man hebt die Hand an der Straße oder man ruft eine Telefonnummer an.
Und hofft, dass jemand kommt.
Der Markt ist offline fast doppelt so groß wie der gesamte Online-Ride-Hailing-Markt. Also nicht nur der Taximarkt, sondern Private Hire und Taxi kombiniert. Dementsprechend auch das große Wachstumspotenzial, was wir noch im Taxi sehen.
Ich wollte gerade sagen, wir hatten letztens doch einen Gast, der irgendwas sagt, das Telefon ist der große Konkurrent. Also das war nicht im Carsharing. Das war Lieferando, genau. Aber am Ende ist das dann kein Marktbegleiter. Das Telefon.
Nein, absolut nicht. Wir versuchen da die Transition, die natürlich über die Jahre sowieso schon passiert, entsprechend zu begleiten und das einfach noch etwas effizienter zu machen.
Aber das heißt, ihr habt da ja noch ein ganz schönes Stück vor euch, was man einfach erschließen kann. Trotzdem schaut ihr auf, wie man eine App insgesamt noch an Angeboten weiterentwickeln kann, oder ist es dann wirklich nur dieser Fokus aufs Taxi, oder gibt es dann noch Ideen, wie sich die App in 5 Jahren aussieht?
Ja, also wir bleiben erstmal bei dem Fokus Mobilität. Mhm. Das ist im Kern Taxi, aber auch die weiteren Mobilitätsdienste. Und gerade bei den weiteren Mobilitätsdiensten gucken wir natürlich, was macht Sinn, noch zusätzlich an die Plattform anzuschließen.
Flugtaxi mal.
Zum Beispiel, ja, oder wenn es in anderen Europäern, also die Anbieter, was die neuen Mobilitätsformen angeht, sind überlappen häufig in den Ländern, aber es gibt dann schon regionale Unterschiede. Und wir gucken natürlich, dass wir in jeder Region die relevanten Anbieter bei uns auf der Plattform haben, um das beste Erlebnis für den Endkunden zu generieren. Das heißt, da würde ich nicht ausschließen, dass wir noch weitere Partner in den nächsten Jahren aufschalten. Aber wir werden uns jetzt erstmal auf den Bereich Mobilität konzentrieren und nicht in andere Verticals reingehen.
Aber Mobilität könnte auch irgendwann mal die ganze Reise sein? Von zu Hause bis zum letzten Meter?
Ja, also wir konzentrieren uns schon sehr stark auf urbane Mobilität. Deswegen ist es auch kein Long-Distance-Travel, der jetzt im Moment bei uns mit drin ist. Da ist auch einfach das User-Verhalten etwas anders. Würde ich aber nicht per se ausschließen. Ist aber kein Fokusthema.
Ob man das überhaupt kann, auf die Deutsche Bahn-App zugreifen und theoretisch sehen, der Kunde fährt jetzt gerade mit dem Zug irgendwo hin und ich könnte ihm anbieten, der hat Verspätung. Ich biete dir hier ein Fahrzeug an, was wartet schon auf dich und bringt dich da und dahin. Also intelligent dann.
Da gibt es sicherlich mit dem fortlaufenden technischen Fortschritt, wird es da immer mehr Möglichkeiten geben, das smart auch zu connecten. Im Moment sehen wir einfach, dass wir dann, wenn der Kunde irgendwo ankommt, dass wir dann aber auch das richtige Mobilitätsportfolio anbieten, was eigentlich auch immer direkt verfügbar ist.
Ja. Wie stellst du dir denn Mobilität der Zukunft vor? Also wie sehen unsere Städte in Zukunft aus, was Mobilität
betrifft? Ich glaube, dass sich da sehr viel verändern wird. Wir sehen das jetzt schon, dass einige europäische Städte da vorangehen. Ja, Barcelona wird jetzt die Zahl müsste ich nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, es war so 1 Million Quadratkilometer, also schon ordentlich. Also man müsste diese zurückbauen, ja, von Straßen, Parkflächen in gemeinnützige Flächen, ja, ob das jetzt ein Park ist oder Fahrradwege. Also die Städte werden aktiv. An der Seine kann man nicht mehr mit dem Auto langfahren zu bestimmten Zeiten. Die Hamburger Innenstadt wird auch immer autofreier. Also wir sehen gerade, glaube ich,
E-Scooter werden ja teilweise verbannt, ne?
Genau, das ist in einigen Städten. Das ist aber, glaube ich, eher, weil vielleicht die Ordnung nicht ganz so da ist. Es gibt auch sehr, sehr gute Beispiele, wo es dann eben Parking-Zones für die E-Scooter gibt und wo das dann deutlich geregelter abläuft. Das ist, glaube ich, immer sehr städtisch spezifisch. Aber grundlegend sehen wir, glaube ich, gerade erst den Anfang von der Veränderung in den Städten, weil am Ende, es gehen immer mehr Leute in die Städte, es wird ein immer größeres Bedürfnis nach Mobilität in Städten geben. Das wird nicht mit dem Privatauto zu bewältigen sein, sodass Shared Mobility immer wichtiger wird. Und am Ende muss das Ziel ja sein, dass Städte lebenswert bleiben oder wieder noch lebenswerter werden. Also ruhiger werden, weniger Stau gibt, grüner werden, keine Luftverschmutzung. Weniger Luftverschmutzung. Ich glaube, das sind so schon die großen Themen, die die Städte bewegen und die uns als relevanter Player in diesem Feld natürlich auch bewegen.
Mhm. Ja, finde ich ein hehrer Gedanke, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland passiert das Gegenteil gerade. Also wenn ich sehe in Berlin die verkehrsberuhigte Zone in der Friedrichstraße, die wieder jetzt zurückgenommen wurde, glaube ich, von der neuen Regierung. In Paris und Barcelona gebe ich recht, super Sachen. Aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die Städte, also vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber Ja, ich also muss Köln zum Beispiel, weiß nicht, kann ich nicht behaupten, dass das da wirklich in die gute Richtung geht.
Ich glaube, es wird Zeit brauchen und einen langen Atem. Ich kann da eine Lanze für Hamburg, wo unsere Firmenzentrale sitzt, brechen, wo tatsächlich sehr, sehr viel auch in die Richtung gerade passiert und sich das sehr, sehr positiv entwickelt.
Konkret heißt?
Ja, also die Innenstadt wird immer autofreier. Es werden deutlich mehr Fahrradwege gebaut. Es gibt jetzt auch eine schöne Initiative von der Hamburger Hochbahn im HVV, also dem öffentlichen Träger des öffentlichen Nahverkehrs, dass jetzt die Busse live getrackt werden können. Also wenn man an der Bushaltestelle steht, muss man nicht, kommt da jetzt, da oben steht irgendwie eine Zahl, sondern man sieht, wo die langkommen. Da wird durchaus viel gemacht. Und wir haben mit der Stadt auch schon tolle Initiativen gemacht, was die Elektrifizierung der Taxen angeht. Wir haben gemeinsam mit der Stadt in Hamburg das Thema Zukunftstaxi, eine Elektroflotte, gemeinschaftlich ins Leben gerufen und sehen da wirklich sehr, sehr schöne Fortschritte. Mhm. Aber ich glaube, überall kann noch mehr gehen. Das
überall, genau. Aber ich glaube, Elon Musk macht jetzt in ein paar Tagen ein großes Event wieder und es geht um sein, er will vermutlich ein Tesla-Taxi vorstellen. In den USA fahren die ja schon nun fleißig rum. Wie sieht's da aus? Womit rechnet ihr? Wann wird das in Deutschland oder Europa endlich mal Fuß fassen?
Ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Also ich glaube, technologisch sehen wir ja auch mit den verschiedensten Firmen, die schon in Pilotstädten das live haben, dass wir dem schon sehr nahe sind.
Das heißt sehr nah, in San Francisco fahren die Dinger ja rum, ne?
Genau. Also ja, mit den ein oder anderen Einschränkungen natürlich noch. Aber wie gesagt, der technologische Fortschritt ist, glaube ich, sehr weit. Wenn wir natürlich nach Europa gucken, wird das aus meiner Sicht, wird das noch eine Weile dauern, bis die regulatorischen und die Haftungsfragen geklärt sind. Ja, das ist, gibt's immer, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ja. Manchmal ist die, man das Gefühl, Europa reguliert zu viel und hemmt ein bisschen Innovation. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Und ich glaube, gerade wenn es dann ins Thema autonomes Fahren geht, ist das ein sehr, sehr relevanter Aspekt.
Aber das ist, wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen, wie du das siehst, weil klar, weil wenn man mit Gründern oder Unternehmen spricht, die bei einem Verständnis für Regulatorik, wartet Europa, wartet Deutschland dann ja häufig so lange, bis alle anderen schon, weiß ich nicht, 10 Jahre weiter sind. Jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Hast du dann da noch dann bei einem Verständnis die Geduld dann dafür? Musst du ja jetzt am Ende haben, aber nichtsdestotrotz, oder sitzt du dann da im Kopfschütteln und versuchst dann auch mal ein bisschen Lobby sozusagen zu machen?
Naja, wir versuchen natürlich unsere Sicht der Dinge an die Politik zu spiegeln und ich glaube, dass das auch gesund ist und die Politik darauf angewiesen ist, aus dem Markt das Feedback zu bekommen. Man kann, wenn sich so die Arbeit der Politiker anguckt, gar nicht in jedem von den Themen, die bearbeitet werden müssen, Experte sein. Und ich glaube, deswegen ist der Dialog zwischen insgesamt, nicht nur in unserer Industrie, zwischen Wirtschaft und Politik essentiell für eine Region. Und ich glaube, dass das in den vergangenen Jahren teilweise vielleicht auch wirklich industrieübergreifend nicht stark genug stattgefunden hat. Da würde ich mir wieder noch deutlich mehr Dialog wünschen und auch wirklich die Erfahrungen und Daten der Wirtschaft mit einzubeziehen, um zu sehen, wo man die richtigen Schwerpunkte legt.
Liegt vielleicht auch daran, oder ich weiß es nicht genau, sind die deutschen Autohersteller noch nicht in der Lage oder wollen nicht, so etwas anzubieten? Es sind ja bisher nur chinesische amerikanische Anbieter.
Ich bin nicht ganz so tief drin, aber ich glaube, dass auch deutsche Autohersteller schon in einigen, da gibt es ja dieses Level 5 autonomes Fahren, war glaube ich ein deutscher Autohersteller, der als erstes die Freigabe bekommen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die deutschen Autohersteller da vollkommen abgehängt sind. Das ist immer so ein Ziehen und Aufholen, glaube ich, zwischen den verschiedenen Ländern, aber ich glaube schon, dass Deutschland als grundsätzlich auch Ingenieursstandort technisch durchaus in der Lage ist, was die Technologie angeht, mitzuhalten.
Ja, das ist ja ähnlich, das hatten wir gestern auch bei einem Gespräch, die ging es um Robotik, die Frage, wann bringe ich die auf den Markt und wie sicher müssen die sein? Das ist ein ähnliches wie hier. Es gab ja noch auch Todesfälle mit autonomen Autos. Bei so einem Punkt hätte ich dann, kann man sagen, ist unsere Philosophie die bessere? Wir bringen die dann auf den Markt und machen die dann fähig zu fahren, wenn sie wirklich hundertprozentig sicher sind.
Absolut, das ist das, was ich erwähnte, wo so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Das Unternehmerische und manchmal hemmt Regulatorik Innovation. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, gewisse Standards und eine gewisse Absicherung reinzuhalten, damit eben soweit es möglich ist, schlimme Fälle, es muss ja nicht immer gleich ein Todesfall sein, ja, aber auch Verletzungen, Unfälle und so weiter, so gut es geht, vermieden werden.
Hm. Beim Thema Verantwortung, du hast eben schon die Elektromobilität angesprochen, dass ihr da in Hamburg da auch ein paar Initiativen hattet. Wie viel Einfluss habt ihr denn darauf, dass, sag ich mal, ein Taxiunternehmen oder ein selbstständiger Taxifahrer sich eher für ein Elektroauto entscheidet? Weil am Ende wollen wir ja alle diese Verkehrswende, ja, zu einem grüneren Mobilität. Auf der anderen Seite, wenn man auf den privaten Konsum vor allem auch schaut, ist das ja gerade mal Flaute, was Elektroautos betrifft.
Ja, also wir sehen tatsächlich eine positive Entwicklung, sowohl in der Zunahme der Elektrofahrzeuge auf unserer Plattform als auch in der zurückgelegten Strecke. Mhm. Ja, also die Hälfte der Strecke ist inzwischen mit Hybrid oder EV. Wir sehen auch, dass die neuen Fahrzeuge auf der Plattform immer zunehmend mehr werden. Das ist in Teilen auch sicherlich der positiven Regulatorik zum Beispiel in England geschuldet. Die neuen Black Cabs sind alle voll elektrisch und da gibt es eben nur das eine Modell. Grundsätzlich können wir es aber nicht bestimmen. Ja, das ist die Entscheidung der Unternehmer. Aber wir können natürlich Anreize setzen und Motivationen setzen. Zum einen aggregieren wir natürlich in unserer Funktion sehr viel Supply, also sehr viele Fahrer oder die Stimme der Fahrer und versuchen dann entsprechend Angebote bei den Herstellern zu erwirken für unsere Fahrer, die entsprechend günstiger sind oder vergünstigt sind, damit es attraktiver ist, umzusteigen. Und zum anderen auch in unserem internen System, ob es jetzt das Loyalty-Programm ist und so weiter, geben wir schon auch extra Punkte dafür, ja, wenn man mit einem elektrischen Auto fährt.
Und wie alltagstauglich ist das dann für Taxifahrer und Taxifahrerinnen? Weil gerade so die Privatmenschen haben ja häufig Angst, oh, dann, wenn ich es gerade brauche, dann ist irgendwie die Batterie leer und dann muss ich erstmal minutenlang laden oder noch länger. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht so schnell, wie wenn ich einmal kurz Benzin tanke. Ist natürlich mal noch essentieller, wenn ich mein Geld damit verdiene, mit dem Auto jetzt wieder jemanden zu transportieren. Also wie handhabbar ist das dann?
Ja, ist interessant. Ich hatte gerade darüber ein Gespräch mit dem Fahrer auf dem Weg vom Flughafen hier zur Konferenz,
ja,
der gesagt hat, er ist jetzt quasi bei seiner zweiten Generation Elektrofahrzeugen angekommen, die er in seine Flotte aufnimmt. Und während er bei der alten noch zweimal am Tag laden musste, muss er jetzt eigentlich mit der aktuellen Generation nur noch einmal am Tag laden. Das ist natürlich schon ein riesen Fortschritt. Ja, und über Nacht sind auch nicht alle Fahrzeuge auf den Straßen nachts um 3 Uhr. Das ist der erste Schritt und es wird noch weitergehen. Es gibt dann Anbieter, die in Zukunft ermöglichen werden, den Akku zu tauschen. Und das ist dann eine Nummer von 3 Minuten. Und das ist dann wie an der Tankstelle. Cool. Man fährt dahin. Ein leerer Akku wird rausgenommen, es wird ein voller Akku reingeschoben und dann geht's weiter. Und ich glaube, dann sind wir an einem Punkt, wo das vielleicht sogar schneller ist als an der Tankstelle.
Wer wird das anbieten oder wo?
Ich persönlich weiß es jetzt von NIO, ein chinesischer Anbieter, die aber auch mit einigen unserer Fahrer entsprechend zusammenarbeiten, beziehungsweise denen die Fahrzeuge
zur Verfügung stellen. Ach, die wollen jetzt hier in Deutschland damit auch Fuß fassen dann?
Ja.
Oh, wird ja spannend. So, vielleicht zum Ende hin, ihr habt ja diverse Büros in 10 Ländern, glaube ich, in Europa, ne?
9 Länder, ja.
In 9 Länder. Wo würdest du sagen, wo läuft es am besten in der Richtung? Jetzt abgesehen von den wirklich Großstädten Barcelona und Aushängeschilder und so, aber so insgesamt, welches Land?
In der Marktstärke?
Ja, auch in dem ganzen Nachhaltigkeit und Elektromobilität und das ganze Programm, ne, bis hin zu Digitalisierung.
Ja, ich würde sagen, wir sehen in allen Ländern sehr, sehr gute Fortschritte. Mhm. Natürlich, der Taximarkt in England ist einfach per Definition, jedes neue Auto oder jedes neue Taxi ist elektrisch. Da gibt es gar keine Wahlmöglichkeit mehr. Das ist natürlich schon sehr vorteilhaft, wenn man sagen kann, 100% der neuen Taxis auf der Plattform sind elektrisch. Aber ich denke, mir würde kein Land einfallen, wo es überhaupt keinen Vorstoß in die Richtung geht. Mhm. Ja, wir sind einfach, glaube ich, auch als Gesellschaft da angekommen, dass verstanden wird, da muss sich irgendwie was bewegen. Ja, und wir sehen, dass das zumindest bei unseren Partnern, bei unseren Fahrern auch entsprechend angenommen wird. Es gibt ja auch viele Vorteile von den Elektroautos für die Fahrer. Es gibt einige Wartungspunkte, die nicht mehr auftreten. Ja. Mhm. Und gerade jetzt mit der gesteigerten Reichweite, was ja am Anfang immer die große Angst, Range Anxiety war, nimmt das zunehmend ab.
Hm. Aber ganz zum Schluss jetzt, weil du Marktstärke gesagt hast, was ist denn das Land, wo ihr am erfolgreichsten seid?
Das schwankt immer so. Natürlich Deutschland, England, Spanien, das sind alles starke Märkte. Was manchmal so ein bisschen unterm Radar läuft, aber für uns ein sehr wichtiger Markt, das ist Irland. Das hat man manchmal nicht so ganz auf dem Schirm, ist aber tatsächlich auch schon sehr, sehr lange ein sehr, sehr starker Markt für uns.
Schön. Ja. Thomas, Dankeschön.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.